Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antjes Freundebuch. Da-da-da-da-da-da. Moin, ich bin Antje Schumacher und ich habe ein Freundebuch und damit fahre ich zu verschiedenen Musikern und wir füllen das gemeinsam aus. Wir tragen da zum Beispiel ein, was ihre Ticks sind und meine auch. Oder wir kommen aber auch davon ab, von diesen Freundebuchfragen. Und reden über Nachhaltigkeit, über den Kulturauftrag oder die Verantwortung von Künstlern und über dieses und jenes. Und dabei werde ich ganz freundlich unterstützt von Fritz Kohler und von Kilian Reischel. Kilian ist mein Manager und Produzent und ich möchte mal Danke sagen, denn er editiert mit mir bisher jede Folge und hört sich alles nochmal zusammen mit mir an. Und deswegen hier ein ganz großes Dankeschön an Kilian. In meiner heutigen Folge ist Johannes Strate zu Gast. Johannes und ich, wir kennen uns aus Hamburg schon eine ganze Weile und vor ein paar Wochen hat er mich gefragt, ob ich mit ihm und seiner Band Revolverheld nicht mal einen gemeinsamen Song singen möchte. Liebe auf Distanz. Und ich habe mir das dann ein paar Tage ganz gut überlegt und habe dann natürlich Ja gesagt und mich total gefreut, dass sie mich als Indie-Pop-Newcomerin gefragt haben und mein Album ihnen so gefallen hat und das, was ich mache. Und habe mich total über die Anerkennung gefreut, aber auch darüber, dass ich jetzt mit den Jungs mal so ein bisschen unterwegs bin. Und wir haben eine super Zeit, die sind alle so nett zu mir. Und deswegen habe ich dann gefragt, ob Johannes nicht auch mal in meinem Podcast vorbeikommen möchte. Und er hat Ja gesagt. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Wir hatten echt eine super Zeit, haben sehr viel gelacht, aber auch ein paar ernste Themen so besprochen. Und ich freue mich total, euch jetzt eine gute Zeit zu wünschen in Antjes Freundebuch mit Johannes Strate. Herzlich willkommen, Johannes Strate, in meinem Podcast.
Guten Morgen, Antje.
Guten Morgen. Für alle Hörer, die die letzten Folgen auch gehört haben, ich habe jetzt keinen Sportsocken mehr über dem Aufnahmegerät, sondern ich habe das original schwarze, super schicke Teil wiedergefunden. Das
sieht sehr professionell aus.
Oder?
Hier. Ja, schon. Es sieht auch natürlich noch sehr neu aus.
Jetzt bin ich wieder
Profi. Es riecht auch noch so ein bisschen fabrikmäßig.
Ja, besser als Sport, aber Sportsocken.
Ja, gut, wenn sie den Dienst tun.
Ja, nee, beim letzten Mal habe ich es nicht gefunden, dann musste ich improvisieren.
Ach so.
So, aber du bist in meiner Küche gelandet und hast vor dir ein Freundebuch liegen.
Ja.
Und kannst ja schon mal sagen, wie du denn heißt.
Ich heiße Johannes Strate und singe in einer Band, die heißt Revolverheld.
Magst du das da reinschreiben?
Ja, das kann ich natürlich machen, ja klar.
Cool.
Oh, ist aber ein schöner Stift.
Oder?
Ja, voll.
Ich habe dir natürlich nur den schönsten Stift aus.
Ich schreibe jetzt nochmal meinen Künstlername, schreibe ich mal so Bandname, ne? Vielleicht
ja,
macht das Sinn.
Ja, das ist gut.
So.
Mit wie vielen Jahren habt ihr den ausgesucht eigentlich, den
Namen? Ja, so um 12 oder so. Chris hat den übrigens mal falsch auf eine Motorhaube geschrieben. Revolverheld. Von was hängt bis heute an ihm. Wir haben uns Anfang 20 ziemlich viel beknackte Namen gegeben. Und haben dann so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, zum Beispiel, dass bestimmte Worte ja auch einfach gesichert sind. Ne? Du kannst dich nicht einfach, zum Beispiel hießen wir damals Manga, geht ja gar nicht.
Ah,
weil
ja,
dann
klar.
Der Carlsen Verlag kam und sagte, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Ach so, ja. Und dann haben wir uns ein paar Mal umbenannt. Und irgendwann sind wir dann bei dem merkwürdigen Namen gelandet. Aber das ist ja, Gott sei Dank sind ja Bandnamen egal, was machen die Red Hot Chili Peppers ja vor. Also es spielt keine Rolle.
Ja.
Darüber wird Sieg oder Niederlage eben nicht entschieden.
Nee. Ach, das ist doch auch, irgendwann gibt man sich den Namen, am Ende fragen dann immer alle, ob man ihn jetzt peinlich findet, aber ist ja irgendwie wie ja. Mit dem eigenen Namen, man hat ihn dann halt. Ne?
Ja, total. Also es ist natürlich auch, Johannes ist jetzt auch kein cooler, hipper Vorname. So, also, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass ich zum Amt gehe und sage, ich will mich irgendwie umbenennen oder so.
Ja, naja, ich klinge wie Heintje. So, das ist
Heintje, ja, Heintje ist auch so ungefähr so wie Johannes, halt irgendwie so normal, ne? Aber man heißt jetzt halt nicht irgendwie Sam oder Charlie oder keine Ahnung. Was sind denn ja so halt? Naja.
Wie erreicht man dich am besten?
Achso. Man erreicht mich schon am besten, glaube ich, wenn man mich anruft. Also, obwohl ich bin auch jemand, der geht oft nicht ans Telefon. Wahrscheinlich erreicht man mich am besten, wenn man mir eine Nachricht schreibt und sagt, ruf mich doch mal zurück. Soll ich schreiben per Telefon?
Ja, das ist gut.
Ja, ich habe mein Telefon aber eigentlich immer lautlos, weil mich das stresst, wenn das klingelt. Und weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass jedes Klingeln quasi von einem Telefon so ist, wie bei den Neandertalern, wenn ein Tiger hinterm Busch vorspringt. Weil man sich quasi erschreckt und weil das total ungesund ist. Deswegen habe ich es nie an. Und wenn ich es in der Tasche habe und ich merke, dass es vibriert, gehe ich ran und das liegt zufällig auf dem Tisch. Aber ich gehe dadurch auch öfter nicht ans Telefon, aber es geht trotzdem irgendwie.
Ja. Ach, das ist ja auch heutzutage so immer dieses
und mit den Nachrichten
ständige,
natürlich
auch. Ja. Ständige Erreichbar sein ist ja auch nicht gesund.
Nee, ist ja auch Mist. Und ich meine natürlich, wenn du es laut hast, dann kommen ja auch immer diese Nachrichten rein. Also sind wir doch mal ehrlich, wir haben ja nun SMS und WhatsApp schon auf Push, also E-Mails nicht, sonst wirst du ja total wahnsinnig. Aber dann kommen eben, dann piept es halt ständig. Und, und das, ich empfinde das schon als sehr störend in der Tat. Ich bin irgendwie so ein überraschenderweise Audio-Mensch. Und deswegen habe ich das nie an. Naja.
Ich habe es auch immer lautlos.
Ja.
Aber auch. Ich habe noch nicht den perfekten Ton gefunden, der mich nicht stört.
Das stimmt. Ja. Vielleicht müssen wir nochmal Tondesigner für Apple werden.
Genauso wie Wecker auch. Ich habe jetzt letztens überlegt, ich stelle mir so einen Song ein, aber dann hast du halt direkt morgens schon so einen Song als Wecker. Ist auch irgendwie
nicht. Das finde ich aber super.
Und dann diese ganzen Klingeldinger habe ich auch. Jetzt habe ich mir einen richtigen Wecker gekauft. So einen ätzenden
Piep. Aber der klingt dann so richtig? Oder so ein
der piept halt so eklig, aber dafür lege ich mein Handy halt weg vom Bett.
Ja.
Und dann ist mir der Ton auch egal.
Aber das macht Sinn. Aber ich finde es geil, morgens mit Musik aufzuwachen. Ich habe jetzt gerade so einen ganz ruhigen Song von Thomas Dybdahl. Der spielt erstmal nur so 2-3 Klavierakkorde. Und also da bei Wecker, wenn da so ein Wecker so klingelt, bin ich auch mal so. Und da kommt man so ganz ruhig in den Tag und dann fängt er mit seiner sanften Stimme so an zu singen. Und ich denke so, okay, geil, Thomas ist schon wach. Dann kann ich jetzt auch
mal so. Bei Thomas Dybdahl, ich glaube, das war eine der ersten Begegnungen von uns beiden.
Ja,
da saß ich an der Gästeliste.
Stimmt, im Nordspeicher.
Ja.
Ja, klar.
Und ich glaube, eine Woche drauf war Greg Holden. Und da war ich Support. Und da warst du, glaube ich, später gekommen.
Ja, da konnte ich irgendwie nicht früher. Ja, witzig.
Und da haben wir uns nämlich kurz unterhalten. Ich so, ja, nächste. Oder irgendwie eine Woche. Oder das war irgendwie umgedreht. Das, auf jeden Fall haben wir uns kurz hintereinander zweimal gesehen. Ja, und dann haben wir auch uns kurz darüber
Aber der ist toll, der Dybdahl, finde ich.
Voll.
Wahnsinn. Oh, auch an dem Abend dachte ich auch, meine Güte nochmal. Also wirklich, tierischer Musiker einfach. Muss ich noch ein paar Fragen beantworten?
Ja.
Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. Naja gut, ich bin 38, ist jetzt, weiß nicht, normales Alter, ne? Mhm. Was sind denn so gängige Ticks? Also Ticks? Vielleicht, dass ich das Wort gerade 10-mal wiederholt habe. Ticks.
Naja, du hast schon Worte, die du öfter sagst, so, oder? So.
Ja, oder ich glaube, ich sag oft sowas wie halt, also dieses Füllwort. Geht mal halt, dann halt hin halt. Und so dieses, dass ich ganz oft sage, ja ganz im Ernst oder ernsthaft oder sowas, dass man damit, dass ich, guck mal, ich sage immer Mann statt ich, auch ein ganz schlechtes Zeichen, würde der Psychologe sagen. Aber dass ich Sätze anfange mit ernsthaft oder, also jetzt mal im Ernst. Ja,
ja.
Ist doch eigentlich alles im Ernst, also ja. Außer man macht einen Scherz. Aber ja, das ist vielleicht Sprachticks, kann ich mal aufschreiben, vielleicht allgemein.
Ja, ich glaube, sowas bürgert sich auch in so einer Band ganz schnell ein, ne? Dass man irgendwie auf einmal sagen alle, stark.
Ja, genau.
Oder, du sagst ganz stark, oft, wow.
Habe ich irgendwie von einem Freund aus Chicago. Der hat immer einfach nur, dann hast du ihm eine Viertelstunde irgendeine Geschichte erzählt, guckst ihn an und er sagt, wow.
Ja.
Und denkst so, mehr nicht?
Also, wow.
Und bei uns in der Band setzt sich jetzt gerade das fürchterliche Shish durch. Das haben wir von Ole Specht von Tonbandgerät. Die sagen ständig Shish und jetzt waren wir mit denen zu viel unterwegs. Und jetzt sagen wir auch immer Shish. Und ich meine, das ist, glaube ich, echt so 15-Jährige sagen das eigentlich.
Gefährlich.
Ja, ist schon. Ja, Anna, meine Freundin findet es auch ganz fürchterlich, dass ich jetzt mit Shish um die Ecke komme.
Ja, weil du sagst Emil und dann ist es...
Ja, genau. Ja, sie meint, ja, sie kommt aus Siegen. Ich soll das ja nicht sagen. Aber nee, früher in Siegen irgendwie auf ihrer Gesamtschule haben die Leute Shish gesagt, so ungefähr.
Damals schon.
Voll. Shish. Ja, das sammle ich. Was sammelt man denn so? Also ich, naja, nicht originell, ich sammle schon so ein bisschen Gitarren auch. Also ich kaufe mir auch mal eine Gitarre, die, ja gut, die unnötig ist, aber sie ist dann auch wieder nötig, wenn ich irgendwie damit sitze und irgendwie mir fällt durch diese Gitarre was ein, dann ist es auch wieder gerechtfertigt. Also, aber ich habe so ein kleines Studio angemietet. Das habe ich größtenteils eigentlich nur dafür angemietet, weil da das Zeug steht. So, ich bin da relativ selten, gerade in so Phasen, wo wir dann eher viel touren.
Ja.
Aber... Irgendwo müssen die Gitarren ja stehen. Ja, vielleicht sammle ich Gitarren. Ansonsten bin ich eigentlich jemand, der eher viel los wird. Also ich mag es nicht, wenn ich so unkontrolliert viel Zeug habe, dann engt mich das eher ein und nervt mich das eher.
Mhm.
Also würde sagen, ich hänge auch an nichts. Also nicht, ja, also an Menschen schon, aber weiß nicht, ich habe jetzt ein, zwei Möbel vielleicht, die ich wichtig fände, aber es ist immer diese Frage, was nimmst du mit aus dem brennenden Haus? So, ey, also die Menschen wären schon mal ganz gut. Und dann hört es fast schon auf, weil das, weiß nicht, das andere sind halt irgendwie Sachen, die kann man dann auch ersetzen. Und jetzt müssen wir doch ehrlich sein, Fotos sind doch alle nur digital. Das heißt, sie werden dann wahrscheinlich in irgendeiner Cloud und ich könnte sie auch von einem anderen Gerät wieder abrufen, wenn dann jeder Laptop verbrennt.
Ja, ja, ist, bei mir wird es, glaube ich, auch nur um meine kreativen, also eigentlich, wenn ich an was denke, was ich retten wollen würde, wären es meine Ideen, die ich ja, auf genau. meinem Laptop festgehalten habe. Aber wenn du die halt auch hochlädst in eine Cloud oder Dropbox oder so, dann sind die auch safe. Also stimmt, eigentlich so materiell. Also ich würde, glaube ich, nur an meinen Ideen hängen.
Schöne Gitarre, aber die steht eben nicht zu Hause, aber, also würde ich dann schon, ja.
Mir ist letztens mein komplettes, also ich hatte ganz viel schönes Geschirr aus Paris, aus Schweden, aus ganz vielen so zusammengesammelt. Ja. Und dann ist mir mein Regal von der Wand gefallen.
Oh nee, scheiße.
Und das ganze Geschirr war halt kaputt.
Ah, das ist ärgerlich.
Und dann habe ich aber auch so gedacht, ey, das habe ich hier, also das waren halt überall so Mitbringsel und ja, ich muss beim Staubsaugen hatte ich schon ein bisschen rote Augen. Aber es war halt vor so einer Support, also es war irgendwie auch noch ein falscher Moment. Aber jetzt, oh, jetzt fällt mir der nächste Teller hin.
Ja.
Nee, aber jetzt ist halt auch irgendwie so.
Sehr befreiend.
Nicht mehr so, ja genau, ja.
Jetzt hat ja, mehr Platz. Klar. Also ich meine, es ist natürlich dann eine schöne Erinnerung und sowas ist immer schade. Du hast aber echt ganz schönes Geschirr.
Ja, das habe ich jetzt wieder zusammengesammelt. Ich bin bei Flohmärkten und so, dann sammle ich.
Sieht immer. Gut aus. Hier in Hamburg?
Ja.
Gut, ich brauche nämlich auch ein bisschen Geschirr.
Ja, kann ich hier gute Tipps geben.
Ja. Ja, das ist echt, das muss man machen. Mhm. Ich glaube, wir haben echt von allem zu wenig eigentlich. Und es geht auch ständig was kaputt.
Ja, das ist halt das. Ich habe von allem zu viel, ich kann mich gerne.
Ja, gut.
Jetzt habe ich auch Schwerlastregale.
Ja, man muss die bei einem Altbau, ich hatte das auch. Hatte das auch mal. Da muss man die einfach unfassbar tief in die Wand dübeln, leider. Ne? Das ist echt doof. Ja, aber sind auch ganz schöne Regale. Hast du die Platten aus einem Baumstamm schneiden lassen?
Nee, das ist von einem Freund, der hatte noch so ein langes, riesen, langes Brett, okay. Übrig. Und dann haben wir halt da mal, der war ganz nett, hat das dann alles schön gemacht. Schön. Aber das ist halt auch so das. Es fällt runter, du denkst in dem Moment, oh mein Gott. Und dann ein paar Wochen später.
Ja,
ich frage mich auch immer, wenn ich ein Problem habe oder wenn mir was verloren geht oder wenn, dann denke ich mir immer so, ja, und in einem Jahr. So.
Ja, ja.
Denke ich dann noch drüber nach oder vermisse ich es dann noch? Oder das Problem, was ich jetzt habe, inwieweit ist das, tangiert mich das dann noch oder macht das was aus?
Ja, und das ist bei Sachen natürlich, in 99% der Fälle kannst du sagen, nein.
Vermisst
es wird mir völlig egal sein in einem Jahr. Ja,
ja
klar.
Genau.
Das ist mein Teller, der kaputt gegangen ist.
Ja, genau. Ja,
bei aller Liebe.
Ja,
ja, ja. Klar. Ist ärgerlich, aber nicht schlimm.
Wenn was kaputt geht, dann einfach denken, 2 Wochen sind es ja wahrscheinlich sogar nur.
Ich weine jetzt einmal und dann ist es gut.
Genau.
So, was habe ich hier? 6 Songs, die mich bewegen.
Ja, da standen 6 Worte, die dich beschreiben und dann dachte ich, ach komm.
Ja, das stimmt.
Das muss jetzt
6 Worte wären mir auch nicht eingefallen, glaube ich.
Aber so zum Beispiel...
Songs.
Genau.
Ja, also ich, da ja so die Band, die mich dann doch echt viel bewegt hat in meinem Leben, so ich kann nicht gleichzeitig schreiben und reden, Pearl Jam war.
Ja.
Oder immer noch auch ist. Weil die für mich so Anfang der 90er waren die eben für mich maßgeblich für dieses neue Zeitalter Grunge und alles ändert sich und dieser komische Metal aus den 80ern ist vorbei. Ja, der natürlich auch seine Berechtigung hatte, aber ich eben total auf diesem Trip irgendwie, die Jungs mit dem Kapuzenpullover und ihren Karohemden und ich habe dann das Unplugged von denen gesehen und dachte, wirklich super. Krasse, energetische Band, Sänger, also Eddie Vedder natürlich, ich finde immer noch einer der größten Sänger der Welt. Ich war schon auf etlichen Solo-Shows, schreibt tolle Texte, singt wirklich wahnsinnig emotional und toll. Und diese Band ist einfach großartig. Und für mich war es der Song, den ich von denen als erstes entdeckt habe, war Jeremy. So von tragischer Song von so einem. Also das Video, weiß ich noch, habe ich bei MTV gesehen, wie sich so ein Junge vor der Schulklasse umbringt. Okay. Also total dramatisch und alles ist voller Blut und so. War völliger Wahnsinn. Und ich habe das irgendwie mit 11 oder 12 gesehen und dachte wirklich so, wow, okay, krass. Aber es hat mich einfach echt nachhaltig beeindruckt und habe natürlich dann die 10 gehört, also die Platte die erste und die Versus die zweite und habe mir das alles besorgt und bin echt seitdem dabei geblieben. Deswegen ist der Song beschäftigt mich eigentlich immer sehr.
Ja. Hat Eddie Vedder nicht auch den Soundtrack von Into the Wild?
Ja. War es ein super Film und auch ein super Soundtrack, muss man sagen. Es war sein erstes Soloalbum mit 40, glaube ich. Hat er dieses Into the Wild Ding gemacht. Also ja. Er ist einfach ein super Sänger und Songschreiber. Und auch die Band ist toll. Also, ich war dieses Jahr noch da in Berlin, da haben sie in der Waldbühne gespielt. Und da sind die eben, die sind einfach ein Haufen Jungs, die einfach total Lust haben auf Musik, die sich gut verstehen. Und jeden Abend spielen sie ein anderes Set und machen irgendwie. Und Eddie erzählt so ein bisschen, dass er heute seinen Töchtern das erste Mal das Brandenburger Tor gezeigt hat und so. Also es ist einfach total nah und schön und motiviert mich immer sehr, Musik zu machen, so, weil das eben auch der Grund ist, auf der Bühne zu stehen und einfach mit guten Freunden Musik zu machen. So. Und im Endeffekt ist es nicht mehr. Also es ist einfach großartig. Und die sind immer noch so entspannt mit ihren Ende 40, Anfang 50. Hm. Und machen das immer noch so mit Bock und finde ich ganz toll.
Geil.
Ja. Super Truppe. Jetzt wird schon schwierig.
Du kannst ja auch so Kategorien machen, wie zum Beispiel den Song hört man, wenn man Liebeskummer hat. Oder...
Ja,
der Song, den hast du früher mal gehört, wenn es dir nicht gut
geht. Also ich muss sagen, welchen Song ich einfach auch früher super viel gehört habe, ist Mr. Jones von Counting Crows.
Oh ja.
Gut. Ich muss hier jetzt so reinschreiben.
Ja.
Hat mich einfach total berührt damals, wie dieser Adam Duritz singt. Fand ich super. Auch war auch so dieses MTV-Zeitalter, die haben diesen in so einem Haus performt, weißt du noch? Und
ja,
die Kamera fuhr immer weiter, war in so einem anderen Zimmer und da waren überall Leute. Und es ist irgendwie eine gute Band. Ich fand, die hatten immer eine total gute Melancholie so in all ihren Liedern. Und dieses erste Album, dieses August and Everything After, finde ich, ist eins der besten Pop-Alben überhaupt. Also war super gut. Ist auch so eine 90er-Geschichte. Ne? Ich glaube, es war 94. Ja, aber den höre ich immer noch. Und wenn wir jetzt bei ein bisschen Musik sind, sagen wir mal, wir gehen jetzt chronologisch vor, dann fast auf jeden Fall von The Killers Mr. Brightside.
Ja, krass.
Ich schreibe nur Mr. B, weil jeder weiß, was ist
das.
Fand ich einfach super. 2004, ich war in London mit Dennis, meinem Kumpel und auch der Gitarrist, der in meiner Soloband spielt. Dennis Eraslan, super Typ, spielt jetzt bei Gloria und Boy und so.
Ja.
Und wir haben diesen Song einfach hoch und runter gehört. War einfach super. Also ich finde tierische Energie und Killers ist eher auch eine krasse Band, finde ich, die live einfach total, total ein Losmachen. Also super Platte natürlich. Und naja, ich meine, Mr. Brightside ist fast schon ein Klassiker, oder?
Ja, es ist so krass.
Also, ja.
Ich glaube, bei dem Song hat so eine so komplette Generation oder ich meine auch mehrere ja irgendwo immer irgendwie so ein Erlebnis mit. Bei mir war es auch bei Mr. Brightside, war ich im Molotow im Alten, ganz am Anfang hier in Hamburg. Und meiner besten Freundin Pauli, da zu der Zeit wurde das Portemonnaie aus der Tasche geklaut.
Ja, klar.
Und wir so, ja, okay, was machen wir jetzt? Und hatten erstmal so, oh nein. Und dann kam dieser Song.
Ja.
Und wir so, ach, scheiß drauf. Und haben einfach nur, sind auf die Tanzfläche und haben einfach nur getanzt.
Und bei dem Song gehen immer alle auf die Tanzfläche, habe ich es
gesagt. Und das war so Wahnsinn, weil ich habe mich so frei gefühlt. Also ich hatte das noch nie so dieses, boah, einfach loslassen und scheiß drauf.
Ja.
Und das hatte ich zum ersten Mal so auf so einer Tanzfläche eigentlich zu dem Song.
Ja, cool.
Im Moment in Hamburg. Das war echt. Ich glaube, Mr. Brightside ist so.
Ja, ich ist auch immer, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, auf eine Hochzeit eingeladen werde oder irgendwo hingehe und die Leute im Vorfeld sagen, jeder muss sich so einen Song wünschen, der dann bla, dann sage ich eigentlich immer Mr. Brightside, weil ich weiß so, der ist immer der Eisbrecher für alle.
Ja, da freuen sich dann alle.
Ja,
alle
voll.
Sagen, wow,
ja,
das ist
komm, cool.
Song.
Ja. So, drei Songs reichen oder brauchst du noch drei?
Nee, wie du möchtest. Oder einen aktuellen?
Mhm.
Hast du was Aktuelles? The Night Game oder so?
Ja, The Night Game finde ich gut gerade, das stimmt. Ist ein Typ, der heißt Martin Johnson, aus den USA und der hat früher mal eine Band gehabt, die hieß Boys Like Girls. Die sollten mal Support spielen bei uns, hat nie geklappt, weil er, glaube ich, drogenabhängig war.
Mhm.
Und dann hat er ein neues Projekt gegründet und ich habe das nachts im Taxi letztens mal gehört, habe es wirklich shazamt und habe dann die Band eben gefunden und habe das mal gegoogelt und habe festgestellt, dass er das ist. Ich habe mit ihm ein paar Mal hin und her geschrieben und die haben jetzt auch in der Prinzenbar gespielt. Wir waren da auf dem Konzert und der macht halt so krassen 80s-Pop. Aber der macht es echt super. Mit tollen Melodien und so. Und American Nights ist ein Song, den empfehle ich. Ich schreibe gerade noch. Der ist eben total ironisch. Der behandelt total ironisch den amerikanischen Traum. Aber alles das zu so dreamy 80s-Pop-Musik. Und du denkst, wenn du kein Englisch kannst, denkst du halt so, ach, herrlich, klingt total schön. Aber es sind nur so völlig dramatische, abgefuckte Geschichten, wie alles schief läuft. Ja. Guter Song, gute Band. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, du musst nicht weitermachen.
Also ansonsten fallen mir natürlich immer einiges an.
Was mache ich das komplette hier? Album von Antje Schumacher.
Sicher,
genau, das kannst du dir aussuchen, wo du weitermachst.
Achso, ist egal, ne?
Wahrscheinlich da.
Was haben wir denn hier? Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen und kann es empfehlen, ja. Dann mache ich hier, das ist Homo Deus. Kennst du das? Mm-mm. Ach, wie heißt der Typ, ey? Der ist auf jeden Fall ein israelischer Schriftsteller. Und der hat, was ich echt interessant finde, der hat über den gottähnlichen Menschen geschrieben. Also ich meine, wir haben, es ist ein Sachbuch, wir haben in der jetzigen Zeit, haben wir quasi alle Probleme, die wir hatten, haben wir gelöst. Also wir haben den Hunger eigentlich gelöst quasi. Es muss niemand auf der Welt verhungern, außer es wird politisch gewollt so. Mhm. Es sterben im Jahr 2017 sind das erste Mal mehr Menschen an Überfettung als an Unterernährung gestorben. So, das heißt, es ist genügend da, wir können es auch umverteilen. Dass es nicht passiert, ist unser Problem. Aber wir könnten den Hunger lösen. Es muss niemand mehr auf der Welt in Hunger sterben. Wir haben Krankheiten gelöst. Das heißt, vor hunderten Jahren sind noch an der Pest in Frankreich 5 Millionen Menschen gestorben oder so. Ne? Mhm. Wenn jetzt sowas wie SARS ausbricht, dann sterben da weltweit 1000 Menschen. Das ist nichts. Ne? Und wir sind so schnell darin, eben Gegengifte zu entwickeln, also Antibiotika, was auch immer, gegen multiresistente Keime und sowas. Also Krankheiten haben wir eigentlich voll im Griff. Es sterben nur minimal Leute. Und Kriege haben wir auch gelöst. Früher gab es eben territoriale Kriege, weil es einfach nötig war. Da gab es dann in Paris nichts mehr zu essen, also mussten sie Belgien irgendwie einnehmen, damit sie irgendwie was zu fressen haben. Gibt's alles nicht mehr, ne? Es gibt eben nur noch Kriege, die entweder von Geistigen oder es geht eben um Rohstoffe, also du musstest sie aber nicht führen, sondern weil sie politisch gewollt sind, sind diese Kriege am Start. So, also, so, was ist also das Nächste, wonach der Mensch strebt? Er sagt Unsterblichkeit. Und da ist man eben schon relativ weit. Also die, zum Beispiel hat der Chef von Google, glaube ich, gerade, hat eine Firma gekauft, die sich eben nur damit beschäftigt, wie kann sie den Menschen unsterblich machen. Also Zellenkuren oder eben, weil er eben gesagt hat, er möchte 150 werden. So. Und du theoretisch, also er beschreibt natürlich eine Utopie, kannst du es eben in Zukunft so machen, dass du alle 10 Jahre dich quasi als Mensch updaten lässt. So, das heißt, du machst deine Zellen neu, du tauscht mal ein Gelenk, was auch immer, vielleicht mal ein Auge, irgendwie was, und kannst dann aber immer älter werden, wenn du diese Zellen eben immer gut pflegst und konservierst. Du lässt dir für bestimmte Sachen Chips einpflanzen, also niemand ist mehr blind oder taub oder irgendwie sowas. Und du kannst halt eben auch den Geist total manipulieren, und dadurch entsteht eben ein Homo Deus, also aus dem Homo Sapiens. Sapiens wird eben der Gottähnliche, ja. Gottmensch. So. Was daraus natürlich passiert ist, sagt er in seiner Utopie, das kriegen natürlich nur die Superreichen am Zugang, klar.
Genau.
Dass es eben eine noch krassere Zweiklassengesellschaft wird und dass eben der Homo Deus irgendwann den Homo Sapiens sich halten wird wie ein Tier. So. Weil wir denen dann ungefähr so überlegen sind, wie wir jetzt Normalmenschen dem Tier überlegen sind.
Ja,
und das ist natürlich total skurril, weil du kannst ja jetzt schon, es gab dann so Experimente, keine Ahnung, dass du Gedanken auslesen kannst und so ein Krams. Und wenn du quasi als Homo Deus immer weißt, was der Homo Sapiens als nächstes vorhat, bist du ihm ja immer einen Schritt voraus. Kannst also alles planen und kannst den für dich einsetzen, wie du willst. Und du weißt, wie er reagieren wird, weil du seine Gedanken und seine, was er daraus folgern wird, genau ableiten kannst. Und da sind die schon echt weit. Also es ist natürlich wieder Fluch und Segen zugleich, ne?
Ja.
Und bestimmte Leute sagen, es ist total realistisch, dass wir die das Geld haben, dass wir in, sagen wir mal, 20, 30 Jahren, dass es normal ist, dass die Leute 150 Jahre alt werden, was dann ja schon fast an Unsterblichkeit gefühlt grenzt, weil du hast ja irgendwie 3 Leben, so. Und ich fand das sehr interessant. Alles ziemlich spooky, aber es steht alles in diesem Buch.
Krass.
Und ich kann es sehr empfehlen.
Spannend.
Ja.
Gruselig.
Ja, total, ja. Nicht zwingend lebensbejahend, aber ja, das war schon, ja, fand ich gut. So, mit dir würde ich, was haben wir hier? Mein letztes Stück Schokolade teilen, einmal zum Mond zurückfliegen, stundenlang im Regen stehen, den Mount Everest besteigen, an einer peinlichen TV-Show teilnehmen. Moment, mit dir habe ich schon an einer peinlichen TV-Show teilgenommen und wahrscheinlich sogar schon an 2. Aber ich glaube, was man gut machen könnte, es muss ja vielleicht nicht direkt der Mount Everest sein, aber so auf dem Berg wandern, glaube ich, da wären wir beide gut prädestiniert für.
Ja.
Könnte man gut machen. Berg, vielleicht schreibt man einfach /Berg dahinter, weil Mount Everest ist, glaube ich, mit wirklich jahrelanger Vorbereitung, viel Geld und Atemschutzmaske, und also das ist schon Aufwand und anstrengend.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal, was war das denn für ein Buch? Auch ein Unternehmer, der mit seinen Azubis, ich glaube, das ist der Mount Everest, der das auch so mit den, immer, also und halt so Teambuilding oder auch aus den Menschen halt, aus den Azubis halt was rausholt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Buch heißt. Aber,
Homo Deus.
Nee, aber das ist auch sehr spannend. Wie er als Arschloch quasi eine Firma übernimmt, weil sein Vater stirbt und dann halt komplett, also dann führt er das Unternehmen und das alle Mitarbeiter stimmen halt dafür, dass er das halt sehr, sehr schlecht macht. Und also es gibt so Mitarbeiterumfragen, die er dann so unter den Tisch fallen lässt, dann kommt aber immer wieder raus, dass er das so schlecht macht. Und dann fängt er an sich zu arbeiten und mitarbeiterorientiert halt zu arbeiten. Und das ist sehr, sehr schön. Es geht viel um Kommunikation auch. Und und da erzählt er, glaube ich, auch, dass er halt mit seinen Azubis auf den Mount Everest ist. Ist möglich, Johannes.
Gut, ja, dann also.
Nächstes Jahr, nein.
Großprojekt.
Wir fangen einfach mal mit der Zugspitze an.
Vielleicht sowas, ja. Den Weiherberg in Wobbswede.
Den Hamburger Berg, den können wir erklimmen.
Das stimmt. Haben wir ja sogar schon mal. Oh. Also Frage, oder was?
Ja. Was kannst du besonders schlecht?
Ich bin nicht besonders geduldig, glaube ich. Also ich kann schlecht warten. Hm. Ich finde es, weiß nicht, ich kann schlecht irgendwo am Bahnhof stehen und warten oder so. Bin ich nicht so richtig gemacht für.
Oh, dann bist du so ein ganz schlimmer Staumensch wahrscheinlich.
Im Stau versuche ich mich irgendwie zu beruhigen und so mit Musik hören und so geht's dann noch, aber ich bin kein guter Staumensch. Nee. Ja. Hat mich früher auf Tour schon immer genervt. Kannst du gut Stau?
Ja.
Ja?
Ja, ich denke mir halt so, was soll ich denn jetzt ändern? Kann ich
geht nicht.
Also bin ich dann ganz entspannt. Aber es ist auch was man, glaube ich, aktiv machen muss.
Ich denke mir immer so vergeudete Lebenszeit und so, Mann.
Ja, aber ich meine, dafür ist ja auch gewonnene Lebenszeit. Dadurch hast du Zeit nachzudenken oder mal ein Hörbuch zu hören. Ich denke immer so, naja, was kann ich denn?
Ja, wenn du Ablenkung hast, okay.
Ja. Ja, also es ist dann halt so dieses, ja, dann steht man da und sich aufzuregen, das ist halt das Blöde.
Das
weil wenn
ist
man
halt
sich aufregt, ist sie vergeudet.
Ja.
Aber ich finde, als Musiker wartet man auch immer so viel und dann lernt man, glaube ich, auch.
Man lernt damit umzugehen.
Ja,
das stimmt schon.
Aber stimmt, aber warten ist halt, ich meine, es gehört auch zu deinem Leben sehr viel dazu, oder? Wobei, du hast jetzt auch immer vieles gefüllt mit deinen Interviews oder so, ne, in der Zeit, in der du...
Ich warte nicht so viel, aber es ist so Reisewarten und so, das ist natürlich schon viel. An Flughäfen oder eben auch am Bahnhof, ne, und so.
Ja.
Das schon. Ja, vielleicht kann ich auch warten mittlerweile ein bisschen besser, aber warten ist schon das, was mir einfällt, wenn ich sage, dass ich das schlecht kann.
Ja.
Ja.
Und gut?
Ansonsten kann ich schlecht Russisch sprechen.
Ja.
Gut, Ich glaube, ich kann ganz gut Menschen mitnehmen. So, also für eine Idee begeistern, würde wahrscheinlich der Firmenchef sagen. Also ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, ist das eben auch so dieses Bühnending. Ich glaube, ich kann die Leute ganz gut begeistern und emotionalisieren und mitnehmen.
Mhm.
Ich glaube, das ist irgendwie, das war schon immer so. Ja, auch nicht nur, was die Musik angeht, sondern auch sonst. Ja, Menschen mitnehmen.
Menschen. Du bist auch so schlagfertig. Das möchte ich auch können. Wenn mich Luke Mockridge fragt, hast du eine Fanbeziehung, dann mache ich.
Ich bin natürlich auch davon aus, dass er mir die Frage stellt.
Ja.
Aber ich habe im Kopf schon immer super viel Querverbindungen und Krams und überlege immer sowas, ein bisschen wie beim Schach, was könnten die nächsten Sachen sein und so. Gerade in so Interviews versuche ich extrem wachsam zu sein. So. Aber ja. Manchmal bin ich ein bisschen zu schnell und überfahre die Leute so. Das kann ich auch schlecht. Also ich bin manchmal ein bisschen zu schnell und zu hektisch, glaube ich, weil ich dann irgendwie schon 3-4 Gedanken hatte.
Ja.
Aber bei so Sachen muss es natürlich so, gerade bei so Typen wie so Luke und Böhmermann, die so schnell quatschen, da hilft es dann natürlich, wenn du schnell gegenhalten kannst, weil Böhmermann ist sehr schlagfertig auch.
Ja, das stimmt.
Und Luke eigentlich auch, klar.
Ja, da muss man dann immer auf Zack sein.
Ja, ja.
Und vor allem so Interviewsituationen sind dir natürlich irgendwie ein bekannteres Terrain so. Und vor allem, wenn es um dein Thema geht. Bei mir ist es immer noch so, dass ich beim Radiopreis sage, oh, wir spielen den Song zum ersten Mal im Fernsehen.
Das war nicht so, doch.
Im Radio.
Ach so.
Doch, es wurde auch ausgestrahlt, aber ihr spielt.
Ja,
es war also, keine Ahnung, Fettnäpfchen.
Aber ja,
das lernt man halt. Ich finde es halt nur beim Morgen, also ich finde es schön, so mitzusehen, also bei dir zu schauen, wie du das machst, lerne ich auf jeden Fall viel dabei.
Okay, das ist schön. Hier haben wir uns kennengelernt. Da habe ich Warten reingeschrieben. Das hätte ich da reinschreiben müssen. Egal. In Hamburg, ne? Also wo haben wir uns das erste Mal getroffen? Ja, sicher nicht da im Nochspeicher, sondern...
Das weiß ich nicht.
Unbewusst wahrscheinlich.
Ja, unbewusst
10-mal.
Wahrscheinlich. Ja, genau.
Ja.
Immer auf den gleichen...
Ich schreibe einfach mal Hamburg.
Hamburg, ja. Läuft man sich ja ständig irgendwie über...
Ja, ich weiß, dass wir ums... Reeperbahn-Festival letztes Jahr irgendwie auch miteinander zu tun haben. Da haben uns auch ein paar Dinge angesehen. Ich bin auch noch auf dein Konzert gekommen, als du in dem Café gespielt hast, so akustisch.
Ah ja, stimmt.
Aber das war nicht dieses Jahr, das Reeperbahn-Festival, glaube ich. Nee,
das war letztes Jahr. Stimmt.
Ja, und da haben wir aber am Tag davor, ich weiß gar nicht, ob du da auch irgendwo gespielt hast oder ob wir da zusammen irgendwo waren.
Bei eurem Konzert in der Barclaycard Arena habe ich an der Gästeliste gearbeitet.
Ach echt? Ja. Ach komm, da hast du noch bei Scorpio gearbeitet?
Ja, da war ich, da ging
das ist ja noch gar nicht lange her.
Nee.
Drei Jahre?
Mhm. 2 Jahre oder so? Ja. Dadurch war ich gerade so mit dem Label, nämlich, also das war so einer meiner letzten Gästelisten-Sachen. Ja, wobei, doch, das habe ich eigentlich noch gemacht. Das
war oh Gott, so lustig, da hattest du aber gut zu tun, die Gästeliste war ja riesengroß.
Ja,
oh Gott.
Ja. Das war echt, das war, hat Spaß gemacht. Und deswegen war ich dann am Ende auch da. Da hast du nämlich noch so, es war 2016, auf jeden Fall war es 2016, weil ich im Molotow gespielt habe und André die tolle Idee hatte, ich hatte so rote Sticker, jedem einen Sticker in die Hand zu drücken und ich sollte ein Foto mit denen machen. André ist mein Marketing-Schlagzeuger quasi, der hat immer so ganz großartige Ideen. Und dann haben wir betrunken alle Leute gefragt, ob sie ein Foto mit dem Sticker machen. Hast du auch gemacht? Aber ich habe es dann nicht, es war hab mir dann
gemacht?
So,
mm. Auf der Party?
Ja, für mein Konzert halt im Molotow. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, das zu posten.
Ach so, weil du gedacht hast, du kriegst Ärger, weil du ja quasi da gearbeitet hast.
Nee, weil ich finde sowas immer, ich weiß auch nicht. Also ich mache nicht so gerne Selfies mit anderen Künstlern und ich bin nicht so, ich wollte da nicht so, guck mal jetzt.
Ja, das kann ich aber auch verstehen.
Meinen Sticker hoch. Ja, ja. Ich wollte das Konzert so, das ist so. Keine Ahnung. Ja. Weißt du, manchmal finde ich das
ja,
so.
Ja, verstehe ich, aber es
guck,
ist, manchmal denke ich auch so, na, es wäre jetzt schon irgendwie gut, wenn man ein Foto machen würde, aber es ist dann so, ja, so einen anderen Musiker zu fragen, ist dann irgendwie auch unangenehm, so, ne?
Ja, ich finde, wenn das so Lenny Kravitz ist beim Radio, dann macht es halt auch Spaß und dann ist es auch so.
Ja, was auch Superstar und du triffst ihn auch nie wieder.
Ja, genau. So, ja. Aber so mit euch, das waren wir dann so ein bisschen, da bin ich zu.
Kann ich auch verstehen.
Aber da haben wir, da, so hat sich das halt immer mehr so ergeben, ne? Dann haben wir sich öfter gesehen. Und jetzt auf Instagram wurde ich auch gerade mehrfach gefragt, wie ihr auf mich gekommen seid, aber das war wahrscheinlich dann auch einfach so.
Es ist ja in der Tat so, dass, also so die Musiker in Hamburg, die kennen sich ja irgendwie über Ecken alle, ne? Mhm. Habe ich das Gefühl. Und ich meine, André hat ja bei uns auch bei der Unplugged-Tour mal Percussion gespielt.
Stimmt.
Und, also dein Drummer ja, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, so die gerade so diese Meet-Musiker untereinander. Also André wiederum spielt ja dann mit unserem Chris Rodriguez immer mal zusammen und Pipapo. Und irgendwie sind alle da immer sehr vernetzt. Also Voll. Ich hatte auch das Gefühl, ja klar, Antje, wir kennen uns schon ewig.
Du hast mich auch mal gefragt, wann mein nächstes Album rauskommt.
Da war dein erstes noch gar nicht
draußen. Und dann meinten wir auch so, ja, weil es sich so anfühlt, als wäre man schon so voll lang dabei. Ja, weil man sich halt immer sieht und immer macht man irgendwie. Ja. Und ja, das stimmt. Das ist halt... Hier in Hamburg ist
es
halt
so. Ja, es ist auch was ich an Hamburg aber auch mag. Man läuft sich auch echt über den Weg und es sind dann doch immer dieselben, sagen wir mal, 10, 15 Clubs und Bars, wo die Leute spielen und sind und so. Also, und natürlich auch, du triffst dich hier auch zufällig abends, ne? Was dir in Berlin irgendwie nicht passiert.
Ja.
Da ist in der einen in Kreuzberg, der andere in Mitte und wenn du telefonierst, na, dann treffen wir uns wohl heute nicht mehr.
Ja.
In Hamburg ist ja immer so, ja gut, dann bin ich in 10 Minuten da.
Stimmt.
Und also so der Erding ist immer so das beste Beispiel. Wenn der dann so, was machst du? Ja, du, ich bin auf der Schanze. Ich bin in 5 Minuten da. Okay, gut, ja. Ich komme gerade nach Hause, ich ziehe mir nur eine frische Jacke an. Gut, okay.
Ja. Das ist Wahnsinn.
Der ist wirklich ein Killer.
Ja, und so, dann haben halt alle anderen abgesagt und dann habt ihr halt mich gefragt. So war es, ne?
Ja, genau. Wir haben dann so 25 eine Liste gemacht und Nummer 26 hat dann die Plattenfirma draufgeschrieben.
Ach ja.
So, dafür darf man mich nachts wecken.
Ja.
Also, eigentlich darf man mich nachts nicht wecken. Ich schlafe schon sehr gerne. Und wenn ich könnte, auch viel mehr, als ich tue.
Ja.
Ich finde Schlafen wirklich richtig super. Ich schlafe auch manchmal mittags sogar.
Oh, das ist das Schönste.
Einfach geil, finde ich. Ja. Dann ist der Nachmittag so richtig, der ist dann so entspannt. Dann ist der Nachmittag so schön.
Ja.
Mellow. Aber ich meine, nachmittags wecken darf man mich natürlich, wenn man mir sagt, also, ey du, wir fliegen jetzt spontan in die Sonne und der Flug geht in 2 Stunden, steh auf. Okay, geil.
Ja.
Oder wenn natürlich jemand sagt, ey du, in der Kneipe nebenan sitzt Eddie Vedder, er hat schon nach dir gefragt. Für Eddie?
Für Eddie.
Ja. Oder für Reise.
Oder ich sagen. Für Eis essen.
Nee, das reicht nicht. Eis, ich bin auch nicht so, nee, Eis ist mir, weiß ich auch nicht. Lieblingssüßigkeiten kommt noch, ne?
Ja, das war eine Frage von Instagram, die kannst du
Soll ich die jetzt beantworten?
Was ist meine deine Lieblingssüßigkeit?
Das ist eine Frage von Instagram. Die ist natürlich sehr tiefgründig. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was sind denn, also, was, ich bin nicht so ein Süßigkeiten-Typ, der sich so viel dafür interessiert. Was sind deine Lieblingssüßigkeit?
Ich bin schon so ein Eismensch. Also ja? Ich bin nicht so der, also zu Hause habe ich nie so Zeugs. Also wenn dann halt, was man aus dem Backstage so mitnimmt. Klar, noch.
Die dann ist Eis aber ja meistens schlecht.
Ja. Aber so, sonst bin ich schon jemand, der nachts, also der so immer Eis da hat.
Eis? Okay.
Mhm. Zum Beispiel von Louis Cellas, diese Eisdiele hier in Hamburg. Ach so. Die machen selber so, ach, das ist richtig gut.
Ja, aber bei uns ist dieses Eis und Innig um die Ecke, das ist auch ganz gut.
Aber sonst, ja, ich bin auch nicht so der, also wir hatten auch früher nicht so die Schublade oder so. Diese Schnuckzeug
Schokolade. Nee, Oma gibt mir Schokolade, die ja. Schublade, nee, ja. Die haben wir ja, auch nicht. Nee, ich komme ja auch aus dem Ökohaushalt, also auf keinen ja. Fall hatten wir sowas.
Ja, kenne ich.
Da stand irgendwie Tartex und Streichwein stand ja, im ja. Kühlschrank. Und ich dachte so, oh Gott. Toast gab es erst in der Grundschule, wenn ich getauscht habe. Ja, Süßigkeiten, weiß ich auch nicht. Das würde in der Gebrauchsanleitung meiner Person stehen.
Ja.
Das ist eine ausgecheckte Frage.
Bitte nicht in die Mikrowelle tun.
Das wäre natürlich schon mal. Naja. Also wahrscheinlich würde da stehen so, es wäre schon gut, wenn man alle Schrauben festzieht, aber wenn du jetzt vorherzeitig den Schraubenzieher verlierst und ein paar sind jetzt nicht so ganz fest, dann kommt da trotzdem klar.
Das ist gut. Dann bist du ein Billigregal.
Ja, und dann falle ich manchmal dann aus der Wand auch und dann ist man kurz traurig, aber dann stehe ich eben wieder auf und schraube mich auch selber wieder in die Wand und dann ist es okay. Und natürlich ist das Geschirr aus Schweden dann kaputt, aber das macht ja nichts.
Regal hält.
Na eben. Es gibt viel Splitter.
Achtung, ungeduldig. Könnte auch
anschauen. Ja, vielleicht. Achtung, braucht viel Beschäftigung.
Hast du eigentlich Geschwister?
Nee.
Du hast Geschwister. Mhm. Deswegen so dieses Beschäftigungsding. Aber konntest du dann immer viel mit dir selber so anfangen?
Ja. Ich konnte schon in einem Berg von Lego sitzen in meinem Zimmer und da vor mich hinspielen.
Ja.
Ja. Aber ich hatte auch immer viele Freunde, die dann da waren, glaube ich.
Ja, ich habe durch so Kinder aufpassen, Babysitten, OP halt gemerkt, dass es manche. Also dass Kinder es ja so richtig lernen müssen halt auch, ja. Sich selbst zu beschäftigen. Und ich hatte so ein Kind, wo ich immer dabei sitzen musste, weil es auch immer so Spielzeug bekommen hat von Oma, so ein Hubschrauber, der Geräusche macht. So, der gibt ja eigentlich schon vor, was es ist, was er spielen soll.
Ja.
Aber der Karton, in dem der Hubschrauber drin ist, mit dem muss das Kind spielen lernen. So dieses selber was kreieren oder so. Ne? Da hatten wir halt den meisten Spaß mit, aber das musste das auch erstmal lernen, so durch die Eltern und die Großeltern war es halt immer so, hier hast du eine, keine Ahnung, ja, irgendwie so ein
Ja, total. Ding, deswegen, Plastik. Also ich finde immer gut, wenn mein Junge irgendwie rausgeht
ja,
und dann mit dem Stock in der Hecke rumstochert und reinkommt und sagt, guck mal, der Stein, der sieht aus wie ein Feuerwehrauto. Ja, klar. Ja, doch. Also wenn die sich eben sowas ausdenken oder basteln oder so ein Krams.
Ja.
Ja, das ist im Moment ganz süß bei uns. Der steht morgens auf. Und geht erstmal in seine Bastelecke, fängt an zu singen, er singt immer so Lieder für sich.
Cool.
Und kommt dann irgendwie hoch und ich habe hier mit einem Klebestift ein Flugzeug gebaut. Irgendwie zwei zusammengeklebte Blätter, ne? Aber halt dann immer eine klare Vorstellung.
Super.
Ja.
Voll gut.
Ja, das ist echt schön. Schön zu sehen. Mhm. Das wollte ich, das nicht dir, du hast es dir durchgestrichen, ne?
Ja.
Das wollte ich immer schon mal sagen. Schon immer mal sagen. Natürlich viel zu sagen, ne? Ja, ich finde es irgendwie mit Ende 30 irgendwie immer schockierender zu sehen, wie schlecht generell die Menschheit miteinander und mit dem ganzen Rest der Welt und den Tieren und dem Planeten umgeht. Also das weißt du ja schon als Kind. Und also wenn ich so überlege, dass ich als Kind schon mit meinem Vater auf irgendwelche Atomkraftwerke Stopp-Demos gegangen bin, als Sechsjähriger, 86, und jetzt im Hambacher Forst spiele und irgendwie, da hatte ich so einen Moment, da dachte ich, guckte ich auf die Leute und dachte so, ey, und weißt du, es sind immer dieselben, die rausgehen und trotzdem haben wir alle nichts gelernt. Also wir haben dieselben Probleme wie vor 30 Jahren und wir haben damals viel zu wenig dagegen getan, also haben es damals nicht geschafft. Und heute ist es wieder so ein Kampf gegen Windmühlen. Da kann man schon echt mal, kann man schon echt mal depressiv werden. Also das finde ich schon irre. Also wie viel Aufwand man betreibt oder die Menschen machen und tun. Und wie man doch so wahnsinnig in der Unterzahl ist immer. Das finde ich schon irre, muss ich sagen. Und da mache ich mir natürlich viel Gedanken. Irgendwann bin ich eben tot, aber dann lebt eben noch mein Kind, 1, 2, 3, 4, weiß ich nicht, dann weiter. So, und die haben dann noch mehr die Konsequenzen zu tragen und müssen dann noch mehr, es klingt jetzt alles sehr pathetisch, aber es ist eben so, weiß ich nicht. Und das fängt schon im Kleinen hier auf der Straße in Hamburg an, wo die Leute einfach generell eigentlich erstmal unfreundlich zueinander sind. So, und irgendwie da entsteht schon der erste Hass. Und dann kommen die nach Hause, dann hauen sie erstmal ihr Kind. So, der ist dann verkorkst und driftet irgendwann ab. Also es ist schon ganz schön verrückt, jetzt um es mal ganz pathetisch zu sagen. Ich meine, wir sind irgendwann auf so einem großartigen Planeten hier angekommen und haben ihn einfach komplett zerstört. So, und dazu sind wir irgendwie noch schlecht drauf und sehen es noch nicht mal ein. Also das ist schon verrückt, finde ich, wenn man das mal philosophisch betrachtet. Naja. Ja.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, also so diese ganze Missgunst ist halt so krass. Das ist halt, also allein,
klar,
ob jetzt im Internet oder auch also letztens stand ich mit meinem Fahrrad halt blöd an der Ampel. Also ich stand halt auf dem Fahrradweg stand halt blöd.
Gibt direkt einen Einlauf.
Ne? Und dann kam, so ein ganz blöder, boah, hast du dir aber auch den beschissensten Platz ausgesucht, so im Vorbeifahren.
Ja.
Statt irgendwie zu klingeln oder einfach zu sagen, oh, sorry, irgendwas, ne? Aber ja, kam erstmal so ein, und das, was du bekommst, gibst du ja auch weiter. Klar. Und ich stand dann erstmal so da und dachte so, aber ja, da muss man halt dann aktiv sich wieder so irgendwie rausdenken und sagen, ja, gut, okay. Also das ist halt so krass, wo es schon losgeht mit Negativität.
Ja, das ist irre. Und ich habe letztens mal von einem Beispiel in den USA gelesen, Random Act of Kindness heißt das.
Ja,
kennst du das?
Ja.
Das ich finde super. Ja. Wo die das umgedreht haben. Wo einfach, keine Ahnung, jemand fährt auf den Parkplatz und sagt, ich zahle für die nächsten 4 Autos hinter mir.
Ja.
Und der Typ sagt, warum? Ja, mache ich einfach. Dann fährt der Nächste an die Schranke und sagt, nee, der Typ vorher hat für dich bezahlt. Ja, warum denn? Ja, weiß ich nicht. Aber der Typ denkt den ganzen Tag drüber nach, warum hat der für mich bezahlt? Ich meine, ich kenne ihn nicht. Warum war der so nett zu mir? Und was daraus resultiert, ist eben, dass der irgendwie an dem Tag oder in den nächsten 2 Wochen irgendjemand anders einfach einen Gefallen tut. Der macht einfach was Nettes. Also ein positives Schneeballsystem, was ich eigentlich großartig finde. Und das ist das, was ich immer sage, wenn man einfach anfängt, mal ein bisschen netter zueinander zu sein. Keine Ahnung, letztens war ich im Supermarkt, da rennt eine Frau mit ihrem Korb irgendwie den Flaschenstand da irgendwie so um. So. Alle drehen sich um und ich bin irgendwie hingegangen und meinte als erstes zu ihr, ist mir auch schon mal passiert. Stimmte nicht, aber ich dachte so, weißt du, wenn ich ihr jetzt sage, komm, du bist nicht die Erste, der so ein Blödsinn passiert, hilft sie ihr. Und sie so, ach ja, echt, ja. Und dann haben wir die Dinger aufgesammelt, ein bisschen gelacht und es war alles überhaupt nicht schlimm. Kamen natürlich noch 2, 3 Leute dazu, weil es sind ja auch viele Menschen dann irgendwie doch nett.
Mhm.
Aber wie einfach ist das, weißt du? Die wird sich jetzt nicht bei ihrem Supermarktbesuch daran erinnern, ach scheiße, dann habe ich diese Flaschen umgeschmissen, das war so peinlich. Sondern die wird irgendwie, das wird die vergessen. Das wird sozusagen sie nicht beschäftigen. Also geht sie mit einem besseren Gefühl nach Hause vielleicht. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke so, Mann, ist eigentlich so einfach.
Voll. Ja. Vor allem das Schöne oder das Verrückte ist, dass die Leute sich wundern, wenn man nett ist. Und das
ist total das skurril, ne?
Weil letztens war auch eine Kasse wurde aufgemacht, eine andere.
Ja.
Und dann habe ich der Frau vor mir gesagt, da drüben wird die Kasse frei.
Ja.
So, weil sie steht ja vor mir. Ob sie jetzt eine. Dann gibt es ja immer in Portugal stellst du dich mit, dann teilt die eine Schlange sich und alle stellen sich genau in der gleichen Reihenfolge an die zweite Kasse dran. Also weißt du, da gibt es halt dieses, wenn du dann von hinten dich überholst, dann gucken dich alle böse an.
Ja.
Und in Deutschland ist es so,
normal, ne?
Zweite Kasse wird frei, auf alle einmal geht der Sprint los.
Ja.
Und wie sie mich angeguckt hat, dass ich ihr Bescheid gesagt habe, das war echt, also es war irgendwie echt verrückt, dass sie halt so überrascht war, dass jemand nett ist. Und das ist schade, aber hoffentlich gibt sie das dann auch wieder mit.
Ja.
Aber Random Act of Kindness, ja, das ist cool.
Finde ich auch gut.
Dass man sich einfach mal...
Ist noch eine zweite Seite eigentlich?
Nee,
mag ich lieber. Zutreffen das bitte ankreuzen. Ach so, Buch oder Hörbuch? Nee, ich mag lieber Buch. Hörbuch drifte ich oft ab, sonst ich muss echt die Augen zumachen.
Ja.
Sonst, wenn ich mich so umgucke, dann bin ich irgendwie oft bei anderen Sachen. Actionfilm oder Liebesfilm? Ach, pff. Weiß ich nicht. Kommt immer drauf an. Fragezeichen. Ja. Schweineschnitzel oder Sojaschnitzel? Bin jetzt beides nicht so Fan, aber ich muss leider sagen, wenn, dann Schweineschnitzel. Bahn oder Auto? Ich fahre nicht gern Auto.
Mhm.
Ich finde Bahn echt... Was finde ich besser, Samstag oder Sonntag? Samstag, denn da ist Bundesliga. Winter oder Sommer? Sommer natürlich, klar. Laugenbrötchen oder Tafelbrötchen?
Da gibt es auch die alternative Körnerbrötchen, weil keiner immer weiß, was er ankreuzt.
Dann nehme ich ein Tafelbrötchen, wenn das ein Körnerbrötchen ist. Was auch immer. Kaffee oder Tee? Ich glaube, fast Tee. Baggersee oder Freibad? Baggersee, Spaziergang oder Mittagsschlaf? Oh, das ist schwierig, aber ich finde natürlich eigentlich einen Spaziergang und dann Mittagsschlaf am besten.
Ja.
Zweifachnennungen sind möglich, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist nicht so. Gucken wir eben hier die Fragen noch an.
Stark.
Ich finde auch so bei einem Mittag, also ein Spaziergang bei so Herbst, also ich bin eher so Herbst, Sommer auch schön, aber so dieser, so klare Kälte, ja, blauer super. Himmel, Laub. Das ist so.
Ja, dafür war der letzte Monat jetzt gerade super, fand ich.
Ja.
Mit diesen ganzen bunten Blättern. Völlig absurd. Aber kommt viel später dieses Jahr, ne? Also bei uns, so die Bäume, die noch Blätter haben, das ist doch normalerweise im November nicht so, oder? Da sind die doch alle schon blank.
Echt? Ich dachte immer, das kommt. Also das war ja schon, die waren ja jetzt schon so ausgetrocknet.
Das stimmt eigentlich.
Aber
also sie haben irgendwie Blätter, dachte ich.
Ich weiß vielleicht es auch nicht. Ich nehme das. Jetzt gerade die Jahreszeiten sind ja sowieso total.
Hast du eine hier? Oder ich habe hier, du hast mir noch was auf dem Zettel geschrieben.
Genau, das ist noch.
Willst du eine vorlesen?
Ich gucke gerade noch hier.
Also dann hast du geschrieben, ihr seid WWF-Botschafter.
Genau.
Wie seid ihr in eurem Zuhause nachhaltig? Ja, fängt natürlich im Kleinen an, dass ich eigentlich, also ich habe mir zum Beispiel einen Wasserfilter einbauen lassen und trinke eigentlich nur das Wasser daraus. Damit mache ich natürlich auch Tee und Kaffee und Pipapo. Ich kaufe halt gar keine Flaschen, natürlich mal ein Weinchen und so, weil das habe ich jetzt noch nicht hingekriegt, den eigenen Weinanbau. sowas. Dadurch spare ich natürlich jegliche Art von Flasche. Und ich meine, klar, eine Flasche in einem Pfandsystem ist eine gute Sache, aber je weniger du das natürlich auch machst, spart ja auch Energie. Dann ist es, glaube ich, sehr einfach, auf Plastikverpackungen zu verzichten. Also ich meine, ich gehe in Supermärkte, wo Obst und Gemüse so rumliegt und schmeiße das eben so in meinen Jutebeutel. Das wird ja eh zu Hause gewaschen. Also ich brauche ja nicht nur extra eine Tüte, auch wenn es nur eine Papiertüte ist, brauche ich nicht. Das Energiesparthema ist natürlich sowieso ganz einfach abgehakt, finde ich. Also das ist ja mittlerweile überhaupt keine Kunst mehr. Muss ja nicht in allen Räumen Licht anlassen und nicht überflüssig heizen und so. Dann sind es natürlich auch die Wege. Wie bist du unterwegs? Also ich habe ein Auto. Wir haben ein Auto für unsere Familie und ich nutze das auch. Aber eben viel Fahrrad und zu Fuß ist ja auch in Hamburg super. Hm. Die Wege sind kurz. Ich bin auch gerne zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs. Habe eben auch mir deswegen ein gutes Fahrrad gekauft, damit es mir auch Spaß macht. Früher hatte ich so einen Schrottfahrer, da bin ich es immer umgangen.
Ja, das kenne ich. Das
bockt halt nicht.
Ja.
Und wenn du aber irgendwie ganz gut schnell unterwegs bist, ist cool. Und mein Sohn fährt auch gern Fahrrad, das passt. Ja, dann natürlich, wo die Produkte herkommen, klar. Also ich meine, ist aber auch einfach, ich bin morgen zum Beispiel mit Chris und Benny verabredet, dann gehen wir auf den Isemarkt. Und,
schön.
Ja, voll nett. Und da kaufst du natürlich einfach direkt beim Produzenten das Obst und Gemüse. Wir gehen immer zum selben Typen und sein Sohn studiert mittlerweile Ökotrophologie und wir quatschen ein bisschen mit ihm und er empfiehlt uns irgendwas. Und ich meine, das ist der Typ, der kommt mit seinem Wagen von seinem Hof die Dreiviertelstunde nach Hamburg dahin gefahren.
Ja.
Da weißt du natürlich erstens, es ist gut, was du isst und du hast natürlich, also die CO2-Bilanz dieses Gemüses ist sehr gut. Sowieso macht natürlich auf dem Markt einkaufen auch viel mehr Spaß als im Supermarkt.
Voll. Klar.
Aber es gibt natürlich auch mittlerweile ein paar ganz gute Supermärkte. Es ist in einer Stadt wie Hamburg natürlich eigentlich ganz einfach, sich nachhaltig zu ernähren. Und bei Klamotten kannst du eben auch ein bisschen drauf achten.
Ja.
Ja. Natürlich ist unser Beruf nicht gerade CO2-freundlich, weil wir natürlich wahnsinnig viel reisen mit allen Verkehrsmitteln, die es eben gibt. Manchmal ist es nicht anders machbar. Aber zu Hause kriegen wir es ganz gut hin. Ich habe witzigerweise gerade von unserem Bassisten Chris gehört, dass die den schlimmsten ökologischen Fußabdruck haben, die Isländer. Obwohl sie 99% erneuerbare Energien haben, aber die haben die höchste Autoquote pro Kopf. Wohnen eben nur ganz wenig Leute, aber alle haben natürlich ein Auto. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, natürlich nicht.
Ja, klar.
So in einem Land mit 300.000, 500.000 Leuten. Und trotzdem scheint es da ganz gut zu gehen.
Ah ja, er war ja gerade da, ne?
Reykjavik. 10 Stunden war er da.
Ja, ach krass. Ja, das ist halt so. Ich glaube, das macht auch voll Bock. Also ich meine, auch wenn du jetzt sagst, auf den Markt einkaufen gehen, Nachhaltigkeit macht ja auch Spaß.
Genau, also, so ein bisschen sich das zur Aufgabe zu machen eben.
Ja.
Finde ich auch.
Ich finde auch so, also ich mache das jetzt mit Fritz Kohler und diesem Willkommen im Wach. Und jeder Gast bisher konnte irgendwie was dazu sagen oder sich damit, oder auch sich damit zu beschäftigen, macht ja auch mega Spaß. Und dann hat man plötzlich wieder so eine neue kleine Begeisterung, wenn man merkt, oh, hier gibt es jetzt ein nachhaltiges Modelabel und das sieht super aus. Und so, also
ja, halt man hat irgendwas so geschafft oder eben die Flaschen, die man mitnimmt.
Genau. Das ist halt so.
Dann für unterwegs und so, ja.
Ja.
Kaffeebecher natürlich großes Thema.
Ja, wir hatten jetzt auf Tour zum Beispiel, Folge ja, gefragt, wer hat einen Kaffeebecher, To-Go-Becher? Ja. Und André hatte keinen, dann haben wir ihm halt einen geholt und dann...
Natürlich hatte André wieder keinen.
Aber es war halt dann so, wir haben halt dann irgendwie überall halt mit diesen To-Go-Bechern in jedem Backstage, wenn da so diese Pappbecher ja. standen, haben wir gefragt, ob es Tassen gibt. Und es gab halt ja, immer Tassen. Wir haben den halt so zusammengesammelt. Ja. Und irgendwie habe ich das halt so, ich habe das ja nicht erzwungen, aber ich habe halt immer nachgefragt und irgendwann hat das auch meine Band so angesteckt. Ja. Hatte ich, also ich glaube, André hatte am Ende richtig Bock auf Tassen.
Ey, und wenn sogar André mitmacht. Ja.
Ja. Aber so diese Begeisterung halt dazu so weiterzugeben, ja, ist irgendwie schön.
Damit hast du schon meine nächste Frage beantwortet. Wie seid ihr nachhaltig auf Tour?
Auf Tour,
ja. Ja, ist genau so eben. Also du kannst die Veranstalter ein bisschen erziehen, indem du eben da Backstage zusiehst, dass da eben nicht so viel Müll rumfliegt und so ein Krams. Ja. Das kannst du denen ja auch vorher so ein bisschen stecken. In den großen Hallen ist es echt schwierig, weil manche haben eben kein Pfandsystem. Zum Beispiel die Barclaycard Arena in Hamburg. Die springen immer noch, hauen immer noch da jeden Abend 10.000 dieser Wegwerfplastik. Wahnsinn! Aber das ist natürlich wirklich da auch ein Kampf gegen Windmühlen und echt schwierig, da was zu verändern, weil ja, das ist natürlich ein großer Laden und am nächsten Abend Justin Timberlake, der interessiert sich eben nicht dafür. Und die machen natürlich nicht für eine kleine deutsche Band mal einmal so ein Pfandsystem. Aber deswegen wäre es eben wichtig, dass viele Bands, die da spielen, dass die da eben Wert drauf legen.
Ja.
Muss ich mal mit den Fanta 4 sprechen.
Ja, man kann da ja auch irgendwie für sich erstmal sowas entwickeln und das irgendwie, aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit, aber irgendwo kann man ja mal anfangen.
Ja klar, muss man ja auch.
Ja.
Ja. Was war es für euch auch ein Durchhalten in der Musik? Hat man das Gefühl, irgendwann angekommen zu sein? Ja, hat man. Also wir sind natürlich echt viel dran geblieben. 16 Jahre gibt es die Truppe jetzt und haben immer wieder Konzerte gespielt und wirklich ja auch, wir haben von null Leuten angefangen. Ne? Wir haben 2-3 Jahre haben wir wirklich, da kam kein Mensch. Und dann wurde es eben langsam mehr. Jetzt haben wir so in den letzten 4-5 Jahren, muss man sagen, haben wir jetzt schon viele irgendwann mal geträumte Träume verwirklicht, was so, wo man mal spielen wollte oder was man mal erreichen wollte. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch konkret sage, ja, ich will noch mal unbedingt das oder keine Ahnung, Stadion oder so ein Quatsch. Das mir alles, weiß ich nicht, das brauche ich nicht. Hatte ich auch nie in meinen kühnsten Träumen dran gedacht, deswegen entsteht das jetzt auch nicht. Also ich will jetzt in der Tat eher sagen, wir sind irgendwie gut angekommen. Und es ist schön, jetzt Platten zu machen und nochmal über Themen zu schreiben, die einen beschäftigen. Und dann eben zu gucken, dass man einfach noch die nächsten 20, 30 Jahre Konzerte spielen kann und eine schöne Zeit hat. So. Deswegen ist das eigentlich eine ganz angenehme Position.
Ja. Vergleichst du dich?
Ja, in schlechten Zeiten, also an schwachen Tagen vergleiche ich mich auch mal, ja. Klar, aber ich lese mir natürlich generell überhaupt gar nicht Kritik über uns durch oder so oder über mich, weil es einfach mich runterzieht und das will ich auch nicht. So. Aber ja, Vergleich ist der Anfang vom Leid. Ne? Deswegen versuche ich das natürlich auch zu vermeiden. Aber na klar, vergleichst du dich auch mal, wenn du irgendwo bist und dann, weiß nicht, ist irgendwas, siehst irgendwas und denkst so, ja, scheiße, war jetzt irgendwie auch geiler, als was wir gemacht haben.
Aber so, weißt du noch, worüber du dir vor 5 Jahren den Kopf zerbrochen hast?
Ja, also ich habe mir vor 5 Jahren sicher den Kopf noch drüber zerbrochen, irgendwie, also ja, diese Existenzängste hatte ich sicher noch, ja. Also ich meine, kann ich meine Familie davon ernähren, sowas halt. Ansonsten ging's, also inhaltlich fand ich, waren wir in den letzten 5 Jahren auf einem guten Weg und ich war irgendwie glücklich und zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, das war alles cool. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass ich dachte, okay, vielleicht ist das irgendwann endlich und vielleicht will uns dann keiner mehr hören. Es ist so, dann kannst du damit umgehen. Aber das habe ich jetzt ein bisschen ablegen können, weil ich irgendwie glaube, weiß nicht, irgendwie falle ich doch immer wieder auf die Füße dann. Ja.
Ja.
Ja? Wie ist es bei dir?
Ich mache mir vielleicht manchmal zu sehr einen Kopf und brauche manchmal dieses vor 5 Jahren, um zu merken, dass doch eigentlich alles voll in Ordnung ist.
Klar.
Ich finde es ganz schwer, dass Menschen so krass in Schubladen denken und immer so dieses Schwarz-Weiß, cool und cool, Pop-Indie-Ding haben. Ja. Und dass es für viele Menschen anscheinend, oder jetzt in meiner Blase, oder in diesem, wo man sich bewegt, dieses, es gibt den Popweg und es gibt den Indie-Weg und wenn du das jetzt machst, dann gehst du den Popweg, dann brauchst du jetzt auch jemanden, der mit dir den Hit schreibt und keine Ahnung was. Und ich glaube so, da wirklich meinen Weg zu gehen, zu sagen, ich mache mich davon frei, ich gehe jetzt, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und ob ich dann morgen irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Björk-ähnlichen Song machen wollen würde oder so, dann würde ich da halt das machen wollen.
Ja, klar.
Und ich muss, also ich finde es halt irgendwie verrückt, dass es manche so diese Regeln haben. Ach so, wenn du das jetzt machst, dann musst du aber auch so und so.
Ja, dann müssen
muss deine Band nur noch schwarze T-Shirts tragen und ihr müsst alle. Also weißt du, so dieses dieses Regulativ,
genau,
damit habe ich halt gerade so ein bisschen zu kämpfen.
Ja.
Dass gar nicht der Vergleich mit einer bestimmten Person da ist oder so, sondern halt mit so einer kompletten Schublade.
Ja, aber da haben wir ja öfter schon mal drüber gesprochen. Du machst dich ja auch schon sehr frei davon. So.
Ja.
Also, aber natürlich holt er das immer mal wieder ein. Aber so diesen klassischen den oder den Weg, das gibt es ja so auch gar nicht mehr. Nee. Und es machen ja auch echt viele vor dieses Best of Both Worlds mittlerweile.
Ja.
So, also deswegen, davon sollte man sich langfristig frei machen. Das hilft schon total. Welche gute Idee hattest du zuletzt?
Ja, die Frage fand ich irgendwie spannend, aber ist natürlich auch...
Gute Frage. Also ich überlege jetzt mal so, also nicht musikalisch, sondern generell.
Als ich den Flugzeugfalter mit meinem Sohn...
Ach ja, wahrscheinlich hat man immer mal ganz gute Ideen und man merkt es dann gar nicht. Aber eine konkrete gute Idee habe ich offensichtlich selten. Ich weiß nicht, hattest du eine gute Idee in letzter Zeit? Außer, dass du das Regal runtergeholt hast, um dein Geschirr neu aufzustellen? Was vielleicht unterbewusst eine gute Idee war?
Ich habe gemerkt, dass ich habe gedacht, jetzt muss ich mir irgendwie tolle Sachen beibringen für mein neues Album und ich muss irgendwie hier und da und jetzt Logic und irgendwas rumproduzieren. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich viel besser schreibe, wenn ich einfach nur meine Gitarren nehme und halt schreibe, was ist. Weil man denkt immer, oh, jetzt muss ich mich hier entwickeln und da dies tun und so. Aber wenn ich einfach aufschreibe, was gerade passiert, so reicht das aus und dann ist es halt viel besser, als wenn man sich da irgendwas so zusammen.
Ja, aber manchmal hat man so dieses Ding, ne, dass man denkt, oh, ich muss mal was anders machen. Und ich nehme jetzt mal das und mal ein Beat hier und mal gucken, wie das so wird.
Oh, meine Beats, die klingen wie von so einem Kindergarten.
Meine auch, aber es hat mir trotzdem manchmal geholfen, irgendwie einen Song zu schreiben, der dann ungewöhnlich war.
Ja. Und ich fand die Podcast-Idee auch gut. Die habe ich zwar nicht selber so, also es kam von außen erstmal die Idee, aber ich freue mich voll, weil ich durch diese ganzen Gespräche jetzt super viel gelernt habe und auch das Gefühl habe, dass das Gespräche waren, wo andere Leute was mitnehmen konnten.
Mhm.
Und dann zum Beispiel den Kette-Podcast, den habe ich aufgenommen und Wochen später erst nochmal angehört zum nochmal drüber hören und rausbringen. Mhm. Und da stand ich in einer ganz anderen Situation in meinem Leben. Und das, was sie gesagt hat, hat mir in dem Moment unfassbar gut geholfen.
Okay,
also es war wirklich so, wir haben das uns unterhalten, ein paar Wochen später ist was in meinem Leben passiert und sie sagt so Dinge und ich dachte so, wow, krass, also jetzt gerade passt das voll in meine, sie hat mir quasi da Tipps gegeben oder Ratschläge oder unbewusst, die mir einfach später geholfen haben. Deswegen bin ich da dankbar für die Idee.
Wie geht's dir eigentlich?
Wie
geht's dir eigentlich?
Gut.
Ja?
Ja.
Macht die eine neue Platte auch?
Die, ich glaube, die schnipselt wieder so.
Okay.
Und hat jetzt auch mit ihrem Sohn irgendwie, ich glaube, eine ganz gute innere Entwicklung so gemacht. So nicht mehr so rastlos zu sein, sondern irgendwie zu merken, dass sie geduldig sein kann mit einem Kind und so.
Ja.
Das hat sich sehr, sehr gut angehört bei ihr auf jeden Fall.
Gut, sehr gut.
Ja.
Lieblingsbrotbelag ist natürlich Käse, ne? Das schreibe ich dann doch mal hier hinter, weil das eine wichtige Information ist. Ich komme aus einem frankophilen Haushalt. Mein Vater ist auch Französischlehrer gewesen.
Ach.
Und es war immer Käse seit Kindesbeinen an. Also wir hatten immer so eine Käseplatte da.
Fromage.
Oui, bien sûr. Und wenn du als Lebensmittel wärst, welches wärst du? Eieieiei. Käse? Keine Ahnung.
Kannst dich mit Lea zusammentun.
Hat sie Käse gesagt?
Sie wäre ein...
Oder ist ihr nichts eingefallen?
Doch, sie wäre ein Käse mit Blüten drumherum.
Ah, gut.
Weißt du, es gibt ja so diese... Mhm. Lea ist auch großer Käsefan.
Ja, ich wäre, glaube ich, so ein Klappbrot, was du so in der Hälfte durchschneidest und dann, was in so schön Papier eingepackt ist und so, weißt du so?
Oh ja.
So eine Stulle.
Geil.
Ich bin eine Stulle.
So eine Stulle.
Mhm, Stulle. Stulle schreibe ich auf, Stulle finde ich gut.
Gute Stullen sind auch schwierig.
Ja, ja. Absolut. Ja.
Der Fehler ist bei vielen so Bäckereibrötchen-Leuten hier Remoulade. Das ich ja, finde so ganz schlimm,
ganz
wenn du denkst, oh, Käsebrötchen und auf einmal beißt du rein und dann hast du so einen Haufen Remoulade.
Ja, oder so viel zu dick Butter oder sowas.
Ja, genau.
Ja. Brotfrust nennt man das. Klassischer Brotfrust, ja, deswegen bin ich eine Stulle.
Wir essen gerade Sultans Freude.
Ja, Sultans Freude mit Weintrauben.
Ja, ist gut.
Ja, cool. Wofür bist du dankbar? Ja, ich bin natürlich in meinem Leben für wahnsinnig viel dankbar. Also erstmal, dass ich eben aus einem Elternhaus komme, die mir absolute Freiheiten gelassen haben in dem, was ich mache. Und ich meine, ich hatte auch nie Sorgen. Also wir kommen aus dem Mittelstand und dass ich wirklich alle Möglichkeiten hatte, zu machen, was ich möchte. Und dass ich so erzogen wurde, dass ich offensichtlich selbstbewusst genug war, zu sagen, okay, ich mache hier Bands und ich stelle mich da nach vorne und mache das, dass ich mir das zugetraut habe. Und dann bin ich natürlich sehr dankbar für all das Schöne, was mir im Leben widerfahren ist. Also klar, mit dieser Band und dass ich nun wirklich das, was ich als Kind ins letzte Freundebuch geschrieben habe, nämlich in der Grundschule, da habe ich geschrieben, ich will Musiker werden.
Echt?
Mit 6 oder 7. Und ich glaube, ich habe sogar schon geschrieben, dass ich Sänger werden will. Und es ist passiert. Also ich meine, das ist echt verrückt. Das ist wieder, wir wollten alle Fußballer werden, aber ich wollte Musiker werden.
Ja.
Und die sind alle nicht Fußballer geworden. Und es hat halt, das ist schon verrückt.
Gab es nie eine Alternative?
Ja, ich hatte immer viele Ideen und Pläne. Ich habe ja auch Kulturwissenschaften studiert und habe das auch abgeschlossen. Und ja, ich hätte wie alle unsere Freunde eben dann was mit Medien gemacht. So. Und habe schon immer gern geschrieben. Weiß nicht, vielleicht wäre ich irgendwo im Journalismus gelandet oder so. Also ich fand schon viele Sachen interessant, aber Musik war natürlich so mein Ding. Aber na klar, hätte auch natürlich ein Hobby sein können und ich mache nebenher einen Job, mit dem ich Geld verdiene.
Ja. Also hast du für dich selber Musik gemacht immer so und dann kam der Popkurs, ne? Oder wo du dann?
Ja, ich hatte vorher ja schon eine andere Band und hatte mit denen schon einen Plattenvertrag bei Universal, verrückterweise. Ich war bei Tom Bohne damals unter Vertrag.
Ach was.
Aber 2000, da saßen die hier noch am Glockengießerwald in Hamburg.
Ja.
Und die haben quasi zufällig, ich habe zufällig bei einem Moderatoren-Casting für MTV Viva, habe ich einen Mann namens Markus Wolter kennengelernt. Der hatte ein paar Jahre zuvor Stefan Raab entdeckt. Und der sagte irgendwie, ja, was machst du so noch? Ja, Musik, hast eine Band? Ja, schick mal eine CD. Und dann habe ich ihm eine CD geschickt und dann sind die echt bei unserer Schulband auf dem Dorf vorbeigekommen.
Ach, krass.
So, war total absurd. Und der hat direkt einen Produzenten mitgebracht. Frank Ramon, den kannte damals noch niemand. Der ist danach durch die Decke gegangen mit Ina Müller, Annette Louisanne und, ach, wie sie alle heißen, ne? Roger Cicero.
Mhm.
Und wir haben dann mit dem ein bisschen rumproduziert und ein paar Sachen aufgenommen und haben dann auch mal eine Single rausgebracht und die lief dann katastrophal und dann hat sich das mit der Universal relativ schnell wieder zerschlagen, weil die waren eher so, macht mal eine Single, wir brauchen einen Riesenhit und dann sehen wir weiter.
Ja.
Deswegen hatte ich die Erfahrung schon mal gemacht und dann ging das alles im Bach runter, ich bin in ein tiefes Loch gefallen und habe dann entschieden, diesen Popkurs zu machen. Und das war dann eben schön, weil das einfach so musikalisch war und weil es da echt, weil da einfach super viele tolle Musiker waren. War großartig. Wir waren auch ein super Jahrgang. Also sind einige daraus hervorgegangen, in der Tat. Die Sonja von Boy war dabei und Miss Platinum war dabei. Und der Not von Ohrboten war dabei. Christian Venus, auch ein Sänger.
Ja, kenne ich.
Also waren schon Roy war dabei, der Produzent von Deichkind.
Ach.
Ja, der hat das Schlagzeug gespielt.
Ja.
Also waren schon einfach ein super kreativer, guter Jahrgang von Leuten, die auch, also ganz viele, die eben auch noch dabei sind.
Ja. Ja. Lustig, ich kenne nur so viele Leute, die da immer mitgemacht haben, aber ich selber war nie da. Aber es ist immer so, Popkurs, welcher Jahrgang? Und
ja,
dann
genau.
Lässt sich das so einteilen. Und dann, ach, dann warst du bei dem und dem, das ist in Hamburg auf Thema. Aber
2002.
Ja, krass. Was war, wann hast du das erste Mal dann geschrieben, so einen Song geschrieben?
Ja, wahrscheinlich mit 15, also 95 oder so.
Ja.
Erstmal ein paar englischsprachige versucht und nach einem halben Jahr oder einem Jahr gemerkt, nee, es wird nichts. Dann habe ich es mit Deutsch versucht.
Ja.
Ja.
Krass. Also hast du das Gefühl, du hast deine eigene Sprache gefunden?
Ja, glaube ich schon. Ja, ich meine, also ich mache das ja jetzt dann ja auch schon über 20 Jahre so auf Deutsch. Und habe da natürlich einen eigenen Weg gefunden. Habe auch eigentlich immer alles an der Gitarre geschrieben. Jetzt beim letzten 2 Alben habe ich auch mal versucht, ein bisschen am Klavier zu schreiben. Aber eher so am MIDI-Klavier und die falschen Töne lege ich dann an die richtige Stelle. Aber ich habe da schon meinen Weg gefunden. So, ich schreibe immer mir eben so Sachen auf, die mich beschäftigen oder Themen, die mir über den Weg laufen. und habe dann immer diese klassische Sammlung an Sätzen oder Worten und schreibe daraus dann mal Songs.
Und ihr schreibt dann auch mit, also in der Band zusammen dann, ne?
Nee, Chris und ich schreiben beide getrennt voneinander und dann zeigen wir uns die Sachen und dann, dann schreiben wir noch ein bisschen dran rum oder so und dann ergibt sich das so.
Und zusammenschreiben habt ihr probiert, aber klappt nicht so.
Weiß nicht, wir haben eigentlich beide so viele Ideen, dass wir das meistens gar nicht brauchen, dann noch zusammen zu schreiben, sondern wir haben dann irgendwie, es kommt dann genügend zusammen. Ich schreibe dann seine Sachen natürlich immer noch sehr auf mich um, ja. Aber ja, das funktioniert so ganz gut, ja. Aber ich hab noch gar nicht so oft in meinem Leben mit anderen zusammengeschrieben, also immer mal. So mit Ilse de Lange habe ich mal ein bisschen geschrieben, der von Common Linnets und eine super Freundin aus New York, Jonathan Brooke, so eine super Songwriterin. Ach, die ist toll. Und so, aber ja, weiß nicht, ich mag das eigentlich ganz gerne, so alleine in meinem eigenen Saft zu kochen.
Ja.
Was steht dir denn noch? Ein schönes Gefühl.
Ein schönes Gefühl zum Abschluss.
Ja, ja, es ist immer, ich glaube, das ist natürlich so ein Ding, was Eltern immer sagen, ne? Aber es ist schon, wenn du morgens aufstehst und runtergehst ins Kinderzimmer und dann dieses kleine verschlafene Wesen da wächst, dann ist das schon, glaube ich, das schönste Gefühl, das ich kenne, in der Tat. Ja. Das ist einfach so niedlich.
Die Augen, die so.
Ja, die Augen machen da erstmal gar nichts. Aber nur so ein paar Geräusche oder nickt nur so.
Ja.
Möchtest du noch eine Milch trinken? Ja. Nee, das schön. Ist schon niedlich.
Hey, vielen Dank, Johannes.
Ja, vielen Dank dir. War sehr nett.
Wir essen jetzt bei dir beim Kuchen Frühstück, würde ich sagen, und das Rührei. Achtung, ich mache jetzt Stopp.
Machen wir. Tschüss.
Tschüss.
So, das war eine Folge Antjes Freundebuch zusammen mit Johannes Strate. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer tierisch, wenn ihr mir schreibt auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer, wie euch der Podcast gefällt. Letztens hat mir eine ganz nette geschrieben, dass sie auf ein Joris-Konzert gegangen ist und ihn mit ganz anderen Augen gesehen hat, weil sie vorher den Podcast gehört hat. Und es hat mich total gefreut. Also, ja, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr gerne hinzufügen wollt oder Anregungen oder einfach nur, wie ihr den Podcast so findet, dann freue ich mich, wenn ihr eine kleine Nachricht da lasst oder einen Story-Screenshot oder irgendwie sowas macht und mich da verlinkt. Und ansonsten einfach dem Podcast folgen oder abonnieren oder ihn bewerten bei iTunes oder sowas. Das hilft mir enorm doll. Deshalb vielen, vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald wieder bei Antjes Freundebuch. Tschüss.